74.
1914 bis 1918. Eine Pferdemaske aus dem Ersten Weltkrieg. Die Geschichte von Mensch und Tier. Auch wenn sich der Mensch gemeinhin für das einzig denkende, entwicklungsfähige, Selbstaussagen tätigende, sprach- und kulturfähige und damit letztlich auch für das einzige historische Wesen des Planeten hält. Ohne tierische Unterstützung wäre die Geschichte der Menschheit sicherlich ganz anders verlaufen. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier hat sich zwar über die Jahrtausende immer wieder verändert, eine Konstante gab es jedoch immer. Die Abhängigkeit des Menschen vom Tier. Schon bei den JägerInnen der Steinzeit war diese offensichtlich. Nur allein von gesammelten Pflanzen hätten sich die frühen Menschen nur schwer ausreichend ernähren können. Und übrigens, ja, HistorikerInnen gehen heute davon aus, dass sowohl Männer als auch Frauen auf die Jagd gingen. Für die Großwildjagd war wohl überhaupt oft eine Menschengruppe nötig, die im Team zusammenarbeitete. Die Vorstellung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Bezug auf unsere steinzeitlichen Vorfahren ist also wahrscheinlich falsch. Tiere, vor allem große Tiere, waren für die Menschen der Steinzeit sicherlich keine leichte Beute. Die mythische Verehrung, die sich aus diesem Kräfteverhältnis ergab, belegen sowohl steinzeitliche Höhlenmalereien als auch Zeugnisse nomadischer Kulturen auf der ganzen Welt quer durch die Geschichte. Um das 10. Jahrtausend vor Christus begann sich dann mit der Sesshaftwerdung die Mensch-Tier-Beziehung radikal zu verändern. Denn etwa im gleichen Zeitraum, in dem der Mensch erstmals gezielt Pflanzen anbaute, zähmte er auch die ersten Tiere. Zu den frühen Haustieren gehörten Auerochsen, Wildschafe, Ziegen, Hühner und Wölfe. Nun hatten die Menschen nicht nur Fleisch und andere Tierprodukte auf Abruf zur Verfügung, sondern sie konnten Tiere auch zu ihrem eigenen Schutz halten. Mit dieser Machtverschiebung schien die Überlegenheit des Menschen gegenüber der Tierwelt klar zu sein. Weniger abhängig waren die Menschen deshalb aber noch lange nicht. Im Gegenteil. Wahrscheinlich gibt es sogar einen Zusammenhang für Europa und Asien zwischen der schnellen Entwicklung von Landwirtschaft und Kultur und dem Vorkommen vieler großer Tiere auf diesen Kontinenten, die sich zähmen und anschließend züchten ließen. In Australien zum Beispiel gab es keine einzige Tierrasse, die sich als Reit-, Zug-, Last- oder Zuchttier geeignet hätte. Auf einem Känguru kann man nun einmal nicht reiten und einen Pflug zieht es auch nicht. Und so hatten es die australischen Ureinwohner viel schwerer, sich zu ernähren, mussten den Hauptteil von Zeit und Energie der Nahrungssuche widmen und hatten demnach schlichtweg weniger Möglichkeiten, wirtschaftliche Strukturen weiterzuentwickeln. Die Menschen in Europa und Asien hingegen erkannten schnell die Vorteile, die das Zähmen wilder Tiere mit sich brachte. Neben der Nahrungsmittelversorgung war es ihnen etwa ab dem 9. Jahrtausend vor Christus auch möglich, tierische Kraft zu nutzen. Das Rind wurde zum ersten Zugtier der Geschichte. Und große Tiere können ja nicht nur Lasten, sondern auch Menschen tragen, für Jagd und Handel von unschätzbarem Vorteil. Das erste Abbild eines Reiters stammt aus dem Orient und wurde etwa 2800 vor Christus angefertigt. Pferde, Rinder, Kamele, in Lateinamerika dann Alpakas. Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer von Tieren wurden zum unverzichtbaren Bestandteil menschlicher Kultur und Wirtschaft. Ein Beispiel: Selbst ein starker Mann würde bei dem Versuch, ein Gewicht von 100 Kilogramm über eine längere Distanz zu transportieren, schnell zusammenbrechen. Für ein zähes Kamel hingegen ist das keine große Sache. Zusätzlich wurden die feineren Sinne mancher Tiere bald gewinnbringend genutzt. Menschen liefen Schweinen hinterher, die sich als meisterliche Trüffelsucher erwiesen, oder brachten ihre Hunde dazu, Schaf- oder Ziegenherden zusammenzuhalten und das Haus zu beschützen, während Katzen die Kornkammern von Nagetieren freihielten. Interessanterweise verlor sich mit der Zähmung der Tiere auch ihre mythische Konnotation. Im gleichen Ausmaß, wie Tiere nutzbar gemacht wurden, verloren sie an spiritueller Bedeutung. Obwohl diese Tiere dem Menschen weiterhin lebensnotwendigen Segen spendeten, wurden sie nun nicht mehr in gleicher Weise verehrt. Nur was sich der Macht und Kontrolle des Menschen entzieht, scheint seiner Anbetung würdig zu bleiben. Besonders deutlich wird die auf Unterwerfung basierende Divergenz beim Rind. In der Antike wurde vor allem der wilde Stier verehrt, während Ochsen und Kühe als Zug- und Nutztiere herhalten mussten. Nur ungezähmte Tiere wie Adler, Raubkatzen oder Bären galten weiterhin als Symbole für Freiheit und Stärke und wurden in Wappen, auf Fahnen und mittels Namensgebung verewigt. Denken wir nur an Bernhard oder Wolfgang. Die Religion spielte in puncto Beziehung zum Mitlebewesen immer eine große Rolle. Während Naturreligionen sich eher als Teil der Schöpfung und das Tier als gleichwertiges Mitgeschöpf wahrnehmen, dem sie Respekt zollen, ist in den monotheistischen Religionen der Mensch die Krone der Schöpfung und macht sich die Erde und ihre restlichen Bewohner untertan. Das Tier wird zum Mittel seines Zweckes. Es ist Nutztier oder zu bekämpfender Schädling, Nahrungslieferant, Opfertier für nicht mehr animalische, sondern menschenähnliche Götter und in jeglichem Sinne verwertbar. Generell muss man sich das Zusammenleben von Mensch und domestiziertem Tier bis in die Neuzeit hinein sehr eng vorstellen. Vielfach schlief man im selben Raum und nutzte die so entstehende Stallwärme. Auf vielen Bildern von Kircheninnenräumen aus der Renaissance und dem Barock sieht man sogar Hunde frei im Sakralbau herumlaufen. Ansätze dazu, Tiere als fühlende Wesen zu betrachten, denen man keinen unnötigen Schmerz zufügen sollte, entwickelten sich erst mit der Aufklärung und wohl nicht zufällig in Parallele zur Abschaffung der Folter und der Verurteilung von Sklaverei. Gleichzeitig war bis ins Zeitalter des Kolonialismus der Gedanke der bedingungs- und gnadenlosen Unterwerfung der Natur vorrangig. Wenn große Tiere nicht gejagt oder wirtschaftlich genutzt wurden, dann dienten sie als Ausstellungsstücke in den Zoos und Menagerien, also den Tiersammlungen bei Hofe. Ganz so weit entfernt sind wir auch im 21. Jahrhundert nicht von dieser herrschaftlichen Behandlung von Tieren. Und man darf diesbezüglich schon auch am menschlichen Fortschritt zweifeln. Denn auch heute noch gilt das Tier vor dem Gesetz als Sache und wirtschaftliche Interessen wiegen zumeist deutlich schwerer als das Wohl unserer Mitgeschöpfe. Bis heute sind Forderungen nach artgerechter Haltung und Verzicht auf Tierversuche nicht durchgehend erfüllt. Die massenhafte Fleischproduktion erreicht stetig neue Rekorde, das Artensterben schreitet zügig voran. Gleichzeitig werden Haustiere geklont, prämiert, im Internet millionenfach bewundert und nach ihrem Ableben mit Ruhm, Ehre und vielen Tränen auf eigenen Friedhöfen bestattet. Aber auch vernünftige Dankbarkeit und partnerschaftlicher Respekt haben endlich Raum gefunden innerhalb der menschlichen Absonderlichkeiten im Umgang mit unseren tierischen Verwandten, die uns nach wie vor so bedeutsam zur Seite stehen, als Helfer der Polizei, im Einsatz bei Therapien oder schlichtweg als Gefährten im Alltag. Mit der hier präsentierten Pferdemaske aus dem Ersten Weltkrieg nehmen wir einen ganz speziellen Aspekt der Nutzung von Tieren in den Blick, ihre Verwendung im Krieg. Es ist kaum vorstellbar, was im Laufe der Menschheitsgeschichte an Schlachtpferden verbraucht worden ist. Von der Karolingerzeit bis zur Renaissance wurden die Schlachten Europas zu einem Großteil auch zu Pferde ausgefochten. Und bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Kavallerie, also die Reiterei, ein wichtiger Truppenteil. Dabei waren Pferde jedoch keineswegs wertvoller als Waffen. Sie waren für ihre Zeitgenossen keine empfindungsfähigen Partner, sondern Nutzobjekte. Auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges kamen nicht nur Massen von Menschen, sondern auch Millionen von Tieren zum Einsatz. Pferde wurden, wie gesagt, für die Kavallerie, aber auch für jegliche Form von Transport genutzt. Auch Hunde wurden zum Ziehen von Lasten verwendet. Neben Proviant fanden sich auf Hundefuhrwerken leichtere Artilleriegeschütze, Maschinengewehre und Munition. Darüber hinaus wirkten im Kriegsgebiet vielfach Rettungshunde, Schutz- und Wachhunde, Minensuchhunde sowie Meldehunde, die im Kampfgebiet hin und her geschickt wurden. Zudem mussten Hunde immer wieder Feldtelefonleitungen verlegen. Das brachten sie mittels der auf ihren Rücken festgeschnallten Kabeltrommeln zuwege. Diese in großer Zahl eingesetzten Hunde mussten selbstverständlich vorab erst kriegstauglich gemacht werden, um an der Front von Nutzen sein zu können. Insbesondere kam es darauf an, dass sie schussfest waren, also den Kriegslärm aushielten, ohne davonzulaufen. Da der Erste Weltkrieg auch als Giftgaskrieg geführt wurde, galt es, nicht nur für die Soldaten, sondern auch für die im Einsatz befindlichen Kriegstiere entsprechende Vorkehrungen zu treffen. So wurden für Hunde und Pferde spezielle Gasmasken entwickelt, wie anhand unseres Objekts aus dem Heeresgeschichtlichen Museum nachzuvollziehen ist. Es gab sogar Gasschutzkästen für Brieftauben, die im Ersten Weltkrieg zuhauf als Nachrichtenübermittler gebraucht wurden. Mit dem Voranschreiten der Technologisierung auch im Krieg verloren Tiere glücklicherweise ihren Kampfnutzen. Doch immer noch ringen menschliche Gesellschaften um die richtige und rechte Behandlung unserer Mitgeschöpfe. Zwischen Tierquälerei, Ausbeutung und Ausrottung auf der einen, Vermenschlichung, Verniedlichung und, um einen Neologismus zu generieren, Vertiktokung auf der anderen Seite. Dabei zeigt die empirische Forschung, dass jene psychologischen Mechanismen, die uns dazu bringen, zu akzeptieren, dass Tieren zum Beispiel in der Massentierhaltung Gewalt angetan wird, und zwar systematisch, industriell organisierte Gewalt, auch dazu führen, dass zwischenmenschliche Formen von Diskriminierung und Herabwürdigung akzeptiert werden. Der Wegschaumechanismus ist derselbe. Wenn wir es gesamtgesellschaftlich schaffen, uns ein humaneres Verhältnis zu Tieren zu erarbeiten, so wird dies auch zwischenmenschlich einen respektvolleren, friedlicheren Umgang bedingen. Das Miteinander auf Augenhöhe zum Vieh scheint uns Menschen immer noch schwer zu fallen. Dabei ist vielleicht gerade das ein ganz wesentlicher Marker unseres Menschseins. Unser Umgang mit dem Tier.